Wir haben ja mittlerweile diese schöne Tradition bei uns, dass es am ersten Gottesdienst im neuen Jahr, dass die Botschaft immer um die Jahreslosung geht. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie das funktioniert mit den Losungen. Es gibt da eine evangelische Ordensgemeinschaft, die Herrnhuter Brüder, die ziehen wirklich, die haben vor, ich weiß nicht wie lange, es ist schon deutlich über 100 Jahre her, ziehen da für jeden Tag einen Bibelvers. Da gibt es einen großen Topf, da sind so Plättchen mit Zahlen drauf, da kann man sogar hinfahren, wenn man beim Auslosen da mitmachen will. Und die ziehen da immer so Bibelverse. Und es gibt dann auch jedes Jahr eine Jahreslosung. Und das Schöne daran, das ist eigentlich eine biblische Tradition. Man hat in der Bibel, sogar im Alten Testament hatten die Hohepriester die Lose. Wenn sie nicht weiter gewusst haben sie die Lose geworfen, um zu sagen, Herr, zeig uns bitte durch das Los deinen Willen, was du möchtest in einer bestimmten Situation. Und im Neuen Testament gibt es auch das Beispiel mit den Aposteln. Der Judas hat sich ja umgebracht, nachdem er Jesus verraten hat. Und dann ist es darum gegangen, wer wird statt dem Judas der zwölfte Apostel? Und dann hat es zwei Kandidaten gegeben. Und auch da haben sie das Los geworfen und haben gesagt, Herr, wir werfen dir jetzt das Los im Vertrauen darauf, dass du uns zeigst, was dein Wille ist. Und so nehmen wir die Jahreslosung auch immer so schon als eine Art Leitspruch für das kommende Jahr und als eine Art Wegweiser für die Richtung, die Gott am Herzen liegt. Und die Losung fürs heurige Jahr ist ein ganz einfacher Vers. Steht im Lukas-Evangelium im Kapitel 6, Vers 36. Werde ich das gleich auf den Bildschirm werfen. So, genau, da habt ihr es. Ich musste jetzt nur, so, ich habe mich da jetzt verblättert. Ich mache das jetzt auch zum ersten Mal. Also verzeiht es mir, wenn das jetzt nicht perfekt ist, aber da ist es schon, genau. Lukas Evangelium, Kapitel 6, Vers 36. Es ist der Vers unten, der fettgedruckte. Seid barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist. Wenn man den Vers jetzt nur für sich so stehen lässt, mich hat das jetzt nicht so jetzt gleich wahnsinnig angesprungen, weil dass wir barmherzig sein sollen, das wissen wir ja. Das ist ja, also für alle, die schon länger Jesus nachfolgen, ist das allgemein Wissen. Da braucht man nicht mehr drüber reden. Das ist ja klar, dass Gott will, dass wir barmherzig sein. Aber wenn wir uns den Zusammenhang anschauen, dann wird schon ein bisschen klarer, was meint Gott damit eigentlich. Und da steht in Vers 35, liebt eure Feinde, tut Gutes und verleiht, ohne etwas dafür zu hoffen. Dann werdet ihr großen Lohn erhalten und Kinder des Höchsten sein. Denn Gott selbst ist gut zu den undankbaren und schlechten Menschen. Seid barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist. Und da wird es schon ein bisschen steiler, weil das ist schon ein bisschen eine größere Herausforderung, nicht einfach nur barmherzig zu sein, sondern auch zu den Menschen, die mir nichts Gutes wollen, die in der Arbeit schlecht reden über mich, die mich, wenn ich mit dem Radl fahre, blöd anmaulen, nur weil ich mit dem Radl am Radl sitze. Macht da sicherlich eure eigenen Erfahrungen, wo ihr einfach unfair und ungerecht angegriffen, was auch immer werdet. Ja? Und da soll man trotzdem barmherzig sein. Warum? Weil Gott da unser Vorbild ist. Die Parallelstelle in der Bergpredigt habe ich euch auch noch mitgebracht. Da heißt es, wo Jesus dann sagt, ich sage euch aber, liebt eure Feinde, betet für die, die euch verfolgen. So werdet ihr zu Kindern eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über bösen und über guten Menschen. Und er lässt es regnen auf gerechte und auf ungerechte Menschen. Denn wenn ihr nur die liebt, die auch euch lieben, welchen Lohn erwartet ihr da von Gott? Verhalten sich nicht die Zolleinnehmer genauso? Und die Zolleinnehmer, das waren zur Zeit von Jesus die Menschen, das waren Volksverräter. Das waren Volksverräter, Juden, die sich mit der heidnischen römischen Besatzungsmacht auf den Buckel gehauen haben, auf gut österreichisch, und dem eigenen Volk das Geld aus der Tasche gezogen haben. Also das war der Inbegriff des verkommenen, bösen Menschen, die Zolleinnehmer. Verhalten sich die nicht genauso? die sind auch nett zu ihresgleichen. Also was erwartet euch? Und wenn ihr nur eure Geschwister grüßt, was tut ihr da Besonderes? Verhalten sich die Heiden, also die Nichtjuden, nicht genauso? Seid vollkommen, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Im Matthäus-Evangelium steht da nicht barmherzig, sondern vollkommen. Vielleicht könnte man es auch so nennen, vollkommene Barmherzigkeit. Ja. Eine steile Forderung, die Gott da an uns stellt. Und die Frage ist, wie macht das Gott mit mir? Und die Frage, die ich mir dann stelle, ist, habe ich's verdient, dass Gott mich liebt und mich als sein Kind annimmt? Habe ich mich, seit ich auf der Welt bin, so verhalten, dass Gott mit Fug und Recht sagen kann, der Helmut, das war so ein toller Mensch, der war so liebevoll und überhaupt und alles, also den möchte ich unbedingt als ein Kind, Mann, der hat sich's wirklich verdient. Habe ich das? Das ist eine Scherzfrage. Natürlich nicht. Bin ich immer gerecht, und zwar nicht nach meinen Maßstaben, wo ich Recht habe und die anderen Unrecht haben, sondern gerecht, so wie Gott sich das vorstellt. Also wirklich fair, was auch heißt. Und benehme ich mich, noch steilere Frage, benehme ich mich Gott gegenüber so, wie er sich das verdient hat? Ich kann keine von den Anfragen mit Ja beantworten. Und wenn wir ehrlich sind, es ist einfach so. Wir sind Menschen, wir sind unvollkommen. Wir können das nicht. Und die Sache ist die, die spannende Sache ist, Gott verlangt von uns nichts, was er nicht selber bereit ist zu geben. Er gibt uns ein Beispiel. Er gibt uns das Beispiel, ich habe da einen Bibelvers für euch, der ist im Römerbrief, wo es heißt, Christus ist für uns gestorben, als wir noch schwach waren oder getrennt von ihm waren. Das heißt, er starb für Menschen, die zu diesem Zeitpunkt noch gottlos waren. Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist. Und zwar damals, als wo er noch mit Schuld beladen waren oder Sünder waren, in anderen Übersetzungen. Und Sünder heißt nichts anderes als von Gott getrennt und im Endeffekt Gott gegenüber feindlich eingestellt. Als wir in diesem Zustand waren, hat Jesus gesagt, ich bin bereit für diese Menschen zu sterben. Ich bin bereit für diese Menschen die Strafe, die gerechte und die verdiente Strafe auf mich zu nehmen. Er hat das die 100% gegeben und das können wir unmöglich. Wenn wir Jesus nachfolgen, müssen wir es aushalten. Und das ist ein Punkt, der mir sehr, sehr wichtig ist. Wir müssen es aushalten, dass wir in einem Spannungsfeld stehen. Die Bibel sagt zweierlei über uns. Auf der einen Seite steht da, schreibt der Paulus im 2. Korintherbrief, wenn jemand zu Christus gehört, gehört er schon zur neuen Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Seht doch, etwas Neues ist entstanden. Wenn ich mich entscheide, Jesus nachzufolgen, wenn ich mich entscheide, mein Leben ihm zu unterstellen, dann gibt es da einen Schnitt. Dann ist alles Alte vergeben, vergessen und wie wenn es nie da gewesen wäre. Ja? Ich kann zu Gott in Beziehung treten, weil ich reingewaschen bin von meiner Schuld. Aber die Bibel sagt noch etwas. Die Bibel sagt im Römerbrief, auch wenn wir Jesus nachfolgen, ist dieser alte, bösartige Mensch, der gegen Gott rebelliert, ist ein Stück in mir noch da. Der verschwindet nicht so auf Fingerschnipsen, der ist nicht wie weggeblasen, der ist da. Und es ist ein lebenslanger Prozess, dass Jesus mehr wird und ich oder der böse, gottfeindlich gesinnte Anteil in mir weniger. Und der Paulus schreibt im Römerbrief, Vers 7, beschreibt er diesen Zustand so, dass er sagt, und das schreibt an Menschen, die Jesus nachfolgen, ja, obwohl ich das Gute tun will, bringe ich nur Böses zustande. Und das ist dieses Spannungsfeld, in dem wir stehen. Und das ist mir so wichtig, dass wir lernen, dieses Spannungsfeld auszuhalten. Wenn Gott durch den Paulus in der Bibel diese beiden Dinge sagt, auf der einen Seite, alles ist neu, das Alte ist vergangen, es ist ausgelöscht, es ist nicht mehr da. Und auf der anderen Seite dieses, obwohl ich das Gute tun will, bringe ich nur Böses zustande, dann ist es nicht gut und werden wir der Bibel nicht gerecht, wenn wir dann versuchen, eine Bibelstelle gegen die andere auszuspielen, entweder in die eine oder in die andere Richtung. In der katholischen Kirche ist man sehr gut, die Sündhaftigkeit des Menschen zu betonen. In charismatisch-pfingstlerischen Kreisen ist man sehr gut darin, zu betonen, dass ja, wir ja alles erledigt ist und wir neu sind und, ja. Es ist so wichtig, dass wir dies, es sind beide Aussagen, sind Worte Gottes an uns. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die beiden stehen lassen und nicht versuchen, eins durchs andere zu relativieren oder wegzuerklären, nur weil wir Menschen große Mühe damit haben, das so stehen zu lassen. Die Frage ist jetzt, also das ist unser Zustand. Es ist ein Teil und uns ist neu, ein Teil. Jesus lebt in uns, wenn wir ihn durch den Heiligen Geist, wenn wir ihm unser Leben in die Hand gegeben, aber es ist noch dieser alte Mensch da. Und die Frage ist, wie kann ich dann so sein? So barmherzig wie mein himmlischer Vater. Wie kann das gehen? Wie funktioniert das? Darauf ist es wichtig, wir brauchen darauf eine Antwort, weil sonst hilft uns diese Bibelstelle nicht weiter. Eine Aufforderung, die ich nicht erfüllen kann und wo ich keinen Weg weiß, wie ich dorthin komme, die hilft mir nicht. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir hilft das nicht, weil was soll ich dann machen? Denkt man ja schön und gut, ich soll's, ich kann nichts. Und da gibt es zwei Wege. Ich fange an mit dem menschlichen Weg. Das ist der, wie wir es halt dann immer wieder probieren, weil wir Menschen sind. Und das ist so, das ist okay so, aber es soll nicht so bleiben. Es ist, naja, ihr wisst, wie ich meine, wenn ich sage, es ist okay so. Gott verurteilt uns nicht deswegen. Gott schickt uns nicht den strafenden Blitz vom Himmel deswegen. Aber wir sollen halt schauen, dass man da rauskommt. Und der menschliche Weg lautet: Bemühe dich. Bemühe dich. Sei ein anständiger Mensch. Lies viel in der Bibel. Bete viel. Schluck deinen Ärger und Groll hinunter. Leb das nicht aus. Sei lieb und nett zu deinen Mitmenschen. Ja. Und die Frage ist: Ist es falsch? Es ist nicht falsch, viel in der Bibel zu lesen. Es ist auch nicht falsch, viel zu beten. Und es ist auch überhaupt nicht falsch, wenn ich mich bemühe, mich einigermaßen sozial verträglich zu verhalten, weil die Konsequenzen, wenn ich das nicht tue, werden für andere und für mich selber keine schönen sein. Ja? Das Problem ist nur, ich kann mich äußerlich schon nett verhalten, ja, aber es löst mein Problem nicht. Weil das Problem, das eigentliche Problem, was wir haben, das ist in unserem Herz drinnen. Im Matthäus-Evangelium steht das. Ich muss jetzt schnell nachschauen, ob ich da diese Bibelstelle habe. Nein, macht nichts. Ich lese es euch vor. Im Matthäus-Evangelium, denn aus dem Herzen der Menschen kommen böse Gedanken. Mord, Ehebruch, sexuelles Fehlverhalten, Diebstahl, falsche Zeugenaussagen, Lästerungen. Das ist es, was den Menschen unrein macht. Das heißt, mein Problem ist da drinnen. Äußerlichkeiten, wenn ich mir einen frommen Anschein gebe, ist schön und gut, aber mein Herz wird dadurch nicht anders. Und weil wir in der Einleitung über die Gender-Diskussion gesprochen haben, auch wenn ich meine Sprache verändere, auch wenn ich meine Sprache kann mein Herz nicht verändern. Wenn ich Gebete in fromme Worte kleide, werden sie dadurch nicht besser, wenn ich es böse meine. Und wenn es eigentlich nur, ich damit eigentlich mit meinen Anliegen eigentlich nur meinen Egoismus befriedigen will, kann ich die tollsten und schönsten und biblischsten und frommsten Worte verwenden. Gott kennt mein Herz. Und da nützt mir die fromme Fassade gar nichts. Und wir wollen und nicht dorthin kommen, wo Jesus die Pharisäer gesehen hat, wo er sagt, ihr seid wie Gräber, die frisch gekalkt und frisch gekalkt, halt außen schön weiß angestrichen, strahlend weiß und so, ja. Von außen sehen sie gepflegt aus, aber innen sind sie voll von toten Knochen und Unreinem. Und genau dort wollen wir nicht hin. Wir wollen ja, dass da innen drinnen sich was ändert. Wir wollen ja, dass da was besser wird. Wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Dieses Sprichwort ist so ein bekanntes Sprichwort. Und deswegen brauchen wir einen besseren Weg als dieses menschliche Bemühen und Kämpfen und Versuchen. Ja. Und der bessere Weg ist, dass ich kapituliere. Und mit kapitulieren meine ich nicht, dass ich mich ab sofort nicht mehr zusammenreiße, ab sofort alles rauslasse, ab sofort jeden momentanen Impuls nachgebe und einfach mache, was mir jetzt gerade einfällt. Nein. Mit kapitulieren meine ich etwas ganz anderes. Kapitulieren heißt, ich kapituliere vor meinen eigenen Bemühungen, mein Herz zu verändern. Ich höre auf, das aus mir selber heraus zu versuchen. Ich höre auf, zu versuchen, aus menschlicher Kraft heraus etwas zu produzieren, was nur mein Geist produzieren kann. Ich kann mir nach außen hin den Anstrich von Freundlichkeit geben, aber damit wird das verbitterte Herz in mir um kein Stück freundlicher und wird irgendwann ganz bestimmt durchbrechen. Ja. Was der Geist hervorbringt, ist, ich habe mir das rausgeschrieben, ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Güte, Großzügigkeit, Treue, Freundlichkeit, Selbstbeherrschung. Und das Spannende ist, diese Dinge produziert unser Geist ganz von alleine. Ja. Ein gesunder Geist kann gar nicht anders, als diese Dinge hervorzubringen. Und ich habe euch schon im März darüber gesprochen. Ne? Und das ist wie mit einem Apfelbaum. Ein gesunder Apfelbaum kann nicht anders als Äpfel hervorbringen. Das ist in einem Apfelbaum so angelegt. Wenn er blüht, wenn er gesund ist, wenn die Bienen da sind, die die Blüten befruchten, dann werden es im Herbst Äpfel geben. Fertig. Da muss man jetzt nichts an dem, nicht an Zahn an den Ästen und ich weiß nicht was, der kann gar nicht anders. Und so ist es mit unserem Geist. Wenn es unserem Geist gut geht, wenn unser Geist gesund ist, dann wird er diese Dinge ganz von selber hervorbringen, weil das Wesen und Kern unseres Geistes ist, den Gott uns gegeben hat. Und ich habe jetzt schon ein paar Mal ein wichtiges Stichwort angeführt und das Stichwort ist gesund. Ein gesunder Geist bringt das hervor. Und wenn diese Dinge nicht herauskommen aus mir, dann kann ich daraus schließen, dass meinem Geist nicht gut geht und dass der nicht ganz gesund ist und dass da noch Dinge fehlen. Ja? Und darum brauchen wir einen Weg, wie mein Geist gesund werden kann. Und ich erzähle euch ein Beispiel aus meinem Leben. Mein Schwachpunkt ist das Internet. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen schlechten Tag habe und wenn ich einen halben Tag auf Facebook verplemper oder in irgendwelchen Forendiskussionen oder so, und diese Diskussionen haben so die Eigenschaft leider, dass sie irgendwann einmal geht es überhaupt nicht mehr um die Sache, sondern irgendwann wird es immer nur rechthaberischer, immer härter, der Ton wird immer schärfer und irgendwann geht es nicht mehr um die Sache, sondern nur darum, ich habe Recht und du bist ein Idiot. Es ist wirklich so. Ich meine, machen wir uns nichts vor. Es hat ja da keinen Sinn, wenn wir die Dinge beschönigen. So, die Frage ist die, wenn ich einen halben Tag mit sowas verbringe, was werde ich für einen Ertrag davon haben? Die entscheidende Frage ist, wird mich das zu einem sanfteren, liebevolleren und geduldigeren Menschen machen? Eher nicht. Wenn ich den ganzen Tag mit negativen Gedanken abhänge, mich im Selbstmitleid wälze, mir nur sage, es ist alles so schwierig, es ist alles so schlecht, was macht das mit mir? Wird das was Gutes hervorbringen? Eher nicht, ja. Welche Gedanken? Beschäftige ich mich mit Dingen, die gut und hilfreich sind, oder beschäftige mich in meinen Gedanken mit meinen Sorgen, mit meinem Ärger, mit meinem Frust und solchen Dingen? Ja? Und das wirkt sich aus. Das wirkt sich aus. Und wenn ich so einen schlechten halben Tag habe, wie ich es Ihnen gerade beschrieben habe, dann hat das einen Einfluss darauf, wie ich mit der Anna umgehe, wie ich mit der Margit umgehe, wie ich mit meinen Kollegen umgehe, wie ich mit den Menschen in der Arbeit umgehe. Und das hat keine guten Auswirkungen. Ja. Die andere Seite ist, wenn ich meine Zeit mit Gott verbringe, wenn ich mir Zeit nehme, einmal Bibel zu lesen, wenn ich mir Zeit nehme, Tagebuch zu schreiben, das ist für mich was ganz was Wichtiges, um ein bisschen zu reflektieren und meine Gedanken zu klären und zu sammeln. Wenn ich Anbetungsmusik höre oder ich mache das auch gern, wenn ich zu wenig Schlaf habe, drehe ich mal Anbetungsmusik auf und lege mich mal hin, eine halbe Stunde oder eine Stunde, ja. Dann wirkt sich auch das auf meine Seele und auf meinen Geist aus und dann hat das deutlich andere Auswirkungen auf meine Seele und meinen Geist, als wenn ich deppert herumdiskutiere und mich online mit irgendwelchen Leuten beflügel. Ja. Das ist jetzt meine Geschichte. Und die praktische Frage ist, was ist deine Geschichte? Was ist das bei dir, was bei mir die Internetdiskussionen sind? Die Frage ist, wovon lässt du dich so sehr vereinnahmen? Mit welchen Dingen beschäftigst du dich zu viel, dass sie dich mehr runterziehen als hinauf? Welche Dinge fördern schlechte Gedanken und schlechte Gefühle anstatt guter? Ja. Und ich möchte euch jetzt einladen, wir werden jetzt praktisch. Jetzt gibt es einmal eine kurze Pause, eine kurze Zeit der Stille, wo ihr die Möglichkeit habt, nachzudenken und da mal ein bisschen reinzuspüren, was ist da so in meinem Leben, in meinem Herz, in meiner Seele, wo ist mein Schwachpunkt, wo ich halt immer wieder mich nicht Dingen aussetze oder Dingen nachhänge, die mir nicht gut tun. Nehmen wir uns einmal eine Zeit der Stille und spüren wir ein bisschen rein. Und ich hoffe, ich war jetzt nicht zu schnell, sonst denkt einfach weiter. Ich hoffe, ihr habt euch jetzt keine Liste mit 12 Punkten aufgeschrieben. Aber wenn es mehr als ein Punkt ist, dann nehmt den, der euch als am drängendsten oder am schwerwiegendsten erscheint. Nehmt diesen einen Punkt. Und schreibt euch den auf, merkt euch den. Aufschreiben ist gut. Macht euch die Arbeit, schreibt euch diesen einen Punkt auf. Ja. Und wenn Gott euch da gezeigt hat, egal was es ist, eine schlechte Gewohnheit, bestimmte Gedanken, nicht so gute Verhaltensmuster, dann lade ich euch ein, euch auf eine praktische Übung einzulassen, nämlich, dass ihr diesen Punkt hernehmt und in der kommenden Woche durch etwas anderes ersetzt. Ich lade euch ein, einmal eine Entscheidung zu treffen, eine schlechte Gewohnheit durch eine gute Gewohnheit zu ersetzen. Und zwar nicht irgendeine. Ersetzt eine schlechte Gewohnheit durch eine bestimmte geistliche Übung. Und ich werde euch gleich eine Liste mit mehreren präsentieren. Und ich lade euch ein, dass ihr euch von diesen Dingen einfach das aussucht, herausnehmt, was euch am meisten entspricht, wo ihr aus Erfahrung wisst, da kann ich Gott begegnen, da kann er in mein Herz reinwirken, da kann er mich berühren. Ich gebe euch ein Beispiel von mir. Ich habe mir selber die Smartphone-Challenge gestellt. Und zwar, ich habe ein Smartphone, so wie die meisten von uns, und das ist ein Werkzeug um der Zerstreuung auch, wo ich dann 5 verschiedene Tagezeitungen und 3 Magazine lese online, durch Facebook durchscrolle oder sonst irgendwas nicht Produktives mache. Und die Challenge oder die Herausforderung an mich ist, ich werde jetzt jedes Mal, wenn ich zum Handy greife, die Bibel lesen. Und zwar nicht irgendwie, sondern von ganz zum Anfang bis zum Ende durch. Und das Spannende ist, ich habe jetzt unlängst dieser Tage gelernt, um die Bibel von vorne bis hinten durchzulesen, das sind ungefähr 80 Stunden Lesezeit. Ich habe in meiner Übersetzung nachgeschaut, das sind nicht ganz 1600 Seiten, also mit den 80 Stunden, das klingt plausibel, das kommt hin. Und die spannende Frage für mich ist, wie viele Tage werde ich brauchen, um diese 80 Stunden Lesezeit, bis ich da durch bin? Und das wird mir etwas über meinen persönlichen Umgang mit meinem Smartphone sagen. Und zwar lade ich euch ein, findet euch etwas, ja? Ich gebe euch da jetzt die Liste mit den geistlichen Übungen. So, da sind sie schon, ja? Es gibt da verschiedene Dinge. Meine geistliche Übung ist also Bibel lesen. Andere sind beten. Tagebuch schreiben ist keine Challenge für mich, das mache ich sowieso regelmäßig. Ja? Das mache ich seit ich 9 bin, spannenderweise. Fasten ist auch so etwas, das heißt, es kann Essen sein, es kann aber etwas. Fasten heißt vom Prinzip her, ich verzichte auf etwas, um Zeit mit Gott zu verbringen. Ja? Dienen, wegschauen von mir hin, zu schauen auf andere Menschen, zu schauen, was braucht wer anderer und nicht drauf schauen, was brauche ich. Zeit in der Stille verbringen, Zeit in der Anbetung verbringen. Wenn du ein Instrument spielst, dann mit Instrument. Wenn du kein Instrument spielst, hör da Anbetungsmusik an, die dir persönlich am besten gefällt und die dich am besten dich berührt. Und einen Punkt habe ich da noch reinschreiben müssen, das ist Feiern. Weil Feiern ist auch so eine wichtige geistliche Übung, weil wir haben etwas zu feiern, weil Gott uns befreit hat aus einem falschen, verkehrten Leben, weil er uns befreit hat und uns ein Leben mit Sinn und Ziel geschenkt hat, weil er uns eine Hoffnung geschenkt hat, die so weit über das Hier und Jetzt und dieses Leben hinausreicht, dass wir haben wirklich was zu feiern. Auch das ist mir wichtig. Und das Geheimnis hinter der ganzen und das Lustige ist, diese geistlichen Übungen, das hat überhaupt nichts Magisches. Das ist kein Hexenwerk, das ist nichts, ich weiß, kein Hokuspokus oder irgendwas. Im Endeffekt geht es genau darum, was der Andreas und die Michaela, was sie im Gebet für einen Eindruck haben. Die geistlichen Übungen machen mich Schritt für Schritt fähig, die Stimme des Hirten zu hören. Ja? Es ist so schade, dass ich kann jetzt nur von mir sprechen und vielleicht fühlt sich der eine oder andere von euch angesprochen, dass mein Bild von geistlichen Übungen so lang so verkehrt war. Geistliche Übungen dienen nicht zur Erfüllung meiner religiösen Pflicht vor Gott. Sie machen mich nicht zu einem besseren Christen. Sie machen mich auch dann nicht zu einem besseren Christen, wenn ich eine Stunde in der Bibel lese, obwohl es mir überhaupt nicht freut. Da kriege ich keinen Goldrand auf meiner Wolke. Deswegen, ja. Das heißt umgekehrt, ich bin auch kein schlechter, unwürdiger, böser Christ, wenn ich nicht täglich mindestens eine Stunde eine geistliche Übung praktiziere. Sie sind keine Forderung von Gott an mich und Gott wird mich nicht bestrafen, wenn ich sie nicht praktiziere. Gott hat uns diese Dinge geschenkt und anvertraut als Hilfestellung. Der einzige Sinn der geistlichen Übungen besteht darin, dass sie mich in Gottes Gegenwart bringen. Ja, das ist alles. Das ist der ganze Zauber. Das ist alles, was dahinter steht. Und was habe ich davon? Wenn ich in der Bibel lese, lese ich nicht irgendein Buch, sondern Gottes Wort. Und von diesem Wort geht eine Kraft aus. Es ist so. Die Bibel hat Kraft. Ich merke es an mir selber, wenn ich lese, dass da irgendetwas passiert mit mir, was ich gar nicht jetzt in Worte fassen kann. Aber ich merke, das macht was mit mir. es macht doch so einen Unterschied, wenn ich mit anderen Menschen über Gott oder über Jesus rede, ob ich meine Worte nehme oder ob ich aus der Bibel zitiere. Schaut, beobachtet das einmal. Schaut einmal, was passiert, wenn ihr anderen Menschen mit Gottes Wort antwortet. Da ist ein Unterschied. Ja? Wenn ich bete, wenn ich still wäre, wenn ich in die Anbetung hineingehe, gehe ich direkt in Gottes Gegenwart hinein. Ja? Und das Fasten oder ist auch so etwas Wertvolles. Ich löse mich von weltlichen Dingen und wende mich Gott zu. Und mit dem Dienen ist es ähnlich. Da wende ich mich ab von meinem Blick, wo ich, als ich alles nur um mich dreht, und fange an, mich um andere Menschen zu drehen. Ja? Und warum das ganz sicher funktioniert, das steht in der Bibel drinnen. Das steht in diesem Bibelvers drinnen, im 2. Korintherbrief, wo Paulus schreibt, der Herr wirkt nämlich durch seinen Geist. Und wo der Geist des Herrn wirkt, da herrscht Freiheit. Und mit Freiheit, glaube ich, dürfen wir auch, da dürfen wir auch darunter verstehen, Freiheit vom alten Menschen, Freiheit von meinem bösen Kerl in mir, der nicht mit Gott will. Wir alle sehen die Herrlichkeit des Herrn mit unverhülltem Gesicht wie in einem Spiegel. Da gibt es eine Hintergrundgeschichte, warum Paulus dieses Bild verwendet. Es gibt zwei Hintergrundgeschichten. Die eine ist, wie Jesus am Kreuz gestorben ist. In dem Moment, wo er gestorben ist, lest das nach in den Evangelien, könnt ihr selber nachschauen, ist der Vorhang im Tempel von oben nach unten durchgerissen. Was ist das? Was bedeutet das? Als Jesus im Tempel hat es ganz hinten das Allerheiligste gegeben. Das war Gottes Gegenwart. Dort war Gott gegenwärtig und Gottes Gegenwart musste durch einen Vorhang von den Menschen getrennt werden, weil Menschen Gottes Gegenwart nicht ertragen hätten können. Weil diese Kluft durch unsere Schuld, durch unsere Trennung von Gott zu groß war. Und wie Jesus am Kreuz gestorben ist, in dem Moment, wo er gestorben ist, ist diese Kluft überwunden gewesen und haben wir jetzt freien Zugang zu Gott. Und dabei, schreibt der Paulus weiter, werden wir selber in sein Ebenbild verwandelt. Wir bekommen immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit, so wie es der Geist des Herrn bewirkt. Ihr wisst das aus eurem Leben, die Menschen, mit denen ich mich umgebe, die färben auf mich ab. Und wenn ich mich mit Gott umgebe, wird Gott auf mich abfärben. Wenn ich Zeit mit Gott verbringe, wird er mehr durch mich durchleuchten können, wird er mehr Raum in mir bekommen und wird dieser alte, böse Mensch, der gegen Gott rebelliert, immer weniger und immer weniger und immer weniger werden. Und dann bin ich fähig, das zu leben, was Jesus uns zuspricht, wenn er sagt, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Das geht nicht. Wenn es Nacht ist und früher hat es keine Straßenbeleuchtung und nichts gegeben, da war es in der Nacht stockfinster. Ja? Das kennen wir ja heute gar nicht mehr. Außer wenn wir ins Hochgebirge gehen vielleicht. Aber da war es stockfinster in der Nacht, wenn kein Mond und keine Sterne da waren. Und Jesus sagt, ihr seid in dieser Finsternis, seid ihr so wie eine Stadt, die auf einem Berg oben liegt und wo man schon von Weitem die Lichter sieht. Das ist unser Auftrag, dazu sind wir berufen. Und das können wir, wenn wir sein Licht auf uns scheinen lassen. Im Alten Testament, bei Mose war das ganz drastisch, wie der vom Berg Sinai aus Gottes direkter Gegenwart zurückgekommen ist zu den Menschen. Da hat sein Gesicht so geleuchtet und gestrahlt, dass das den Menschen unheimlich war. Und sie haben gesagt, das ist uns zu viel, das packt man nicht. Und dann hat er sich immer einen Schleier, das Gesicht verschleiert. Weil dieses helle, intensive Strahlen, göttliche Leuchten, kann man sagen, von ihm, wie er Gott wiedergespiegelt hat, den Menschen, für die Menschen damals zu viel war. Heute haben wir Jesus. Heute hat Jesus diese Kluft überwunden, die früher uns Menschen Gottes Gegenwart unerträglich gemacht hat. Heute sollen wir so leuchten und so strahlen, damit die Menschen damit wir Hoffnungsträger für die Menschen sind. Ja. Und der Weg dorthin führt eben über diese geistlichen Übungen, dass wir über geistliche Übungen in Gottes Gegenwart kommen und ganz praktisch dann ihn erleben und er auf uns abfärben kann. Ich komme zum Schluss. Seid barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist. Jesus hat uns ein Beispiel gegeben in der Art, wie er mich und uns alle täglich immer wieder annimmt und bedingungslos liebt, obwohl wir und ich uns das nie und nimmer verdient haben. Wenn ich was verdient habe, dann ist es Gottes Zorn und seine Strafe. Es ist so. Und trotzdem liebt mich Jesus bedingungslos, weil er sich dafür entschieden hat und weil er alles dafür getan hat, damit ich mit ihm in Beziehung treten und bleiben kann. Er liebt mich, obwohl ich sein Feind war und obwohl ich mich manchmal bis heute so verhalte. Ja. Und so ist Gott mir gegenüber und dir gegenüber und gegenüber jedem Menschen. Und die Frage ist, kann ich genauso sein? Natürlich kann ich das nicht. Ist mir als Menschen unmöglich. Ich kann mich darum bemühen, mich einigermaßen sozialverträglich zu verhalten, ja. Aber mein Herz kann ich nicht verändern. Die einzige Chance, dass das Böse und Zerstörerische in meinem Herz weniger ist, ist wirklich, dass ich möglichst jeden Tag Gottes Nähe aufsuche. Und noch einmal, es geht nicht um eine religiöse Pflicht. Es geht nicht darum, Gott etwas zu bringen. Es geht nicht darum, etwas vor Gott zu leisten. Es geht nicht darum, dass ich ein böser, schlechter Christ bin und Gott mich sicherlich nicht mehr liebt, wenn ich mir das nicht gelingt. Es geht darum, ein Geschenk Gottes anzunehmen und ein Werkzeug, das Gott uns geschenkt hat, zu verwenden. Die geistlichen Übungen, wie ich sie gesagt habe, Bibel lesen, beten, dienen, fasten, Stille, Tagebuch schreiben, Anbetung. Und ich möchte euch einladen, eben so wie wir gesagt haben, lasst euch ein, die kommende Woche eine schlechte Gewohnheit durch eine gute zu ersetzen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr Ergebnisse sehen werdet. Ich bin mir nicht sicher, ob das schon innerhalb von einer Woche sein wird. Manchmal braucht es ein bisschen länger. Ja, manchmal passieren die Dinge nicht gleich. Manchmal ist Gott einfach gnädig und schmeißt uns die Dinge so vom Himmel. Haben wir den direkten Erfolg und das ist schön. Da freue ich mich immer sehr darüber, wenn das so ist. Aber manchmal brauchen Dinge auch Zeit. Ein großer, starker Baum, der wächst nicht von heute auf morgen. Da ist am Anfang so ein kleines Pflanzerl. Ein Keimling mit zwei kleinen Blättern drauf. Wenn ihr euch den schönsten, größten Baum, den ihr kennt, vorstellt, das war mal so ein kleines Ding. Ja. Aber mit der Zeit ist er gewachsen und er hat ein gesundes Umfeld gehabt. Und in einem gesunden Umfeld wird er immer größer und größer, bis er eines Tages so fest steht, dass ihn kein Sturm mehr umschmeißen kann. Dass er da steht und dieser Baum wird auch in der Bibel oft verwendet als Bild der Hoffnung. Das biblische Bild ist so, dass Gott so wie ein Baum ist, in dem die Vögel und die des Vögel Schutz finden. Ne? Und das ist sein Geschenk an uns. Sowas können wir auch werden, Schritt für Schritt, immer mehr. Und ich möchte mit einem Lied abschließen. Das dauert ein bisschen länger, ja. Es dauert jetzt ungefähr 10 Minuten. Aber ich lade euch ein, euch da wirklich auf dieses Lied einzulassen, weil ich diesen Text so schön finde und so passend zu dieser Botschaft. Ich habe leider nicht die Werkzeuge, um da selber die deutschen Untertitel dazu zu machen. Es sind nur englische Untertitel dabei. Aber die Kernaussage dieses Liedes finde ich so schön. Da heißt es, the more I seek you, the more I find you. The more I find you, the more I love you. Und wenn wir das auf Deutsch übersetzen, je mehr ich dich suche, umso mehr finde ich dich. Und je mehr ich dich finde, umso mehr liebe ich dich. Jesus sagt, seid barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist. Wenn wir ihn suchen, ihn finden und wenn unsere Liebe zu ihm immer größer und größer wird, weil das so schön und wertvoll und kostbar und unvorstellbar ist, was wir da finden, dann wird es uns immer leichter fallen, diese Liebe, die wir von ihm bekommen und täglich bekommen, an andere weiterzuschenken. Und dann können wir wirklich so barmherzig sein, wie Gott barmherzig ist. Barmherzig zu anderen Menschen, egal ob sie es gut oder böse mit uns meinen, egal ob sie nett zu uns sind oder uns verleumden, schlecht über uns reden, uns anschreien, beschimpfen, das ist dann für uns nicht mehr relevant. Wenn unsere Sicherheit bei unserem himmlischen Vater ist und unsere Sicherheit in der Liebe ist, die er uns täglich schenkt. Und damit möchte ich abschließen und jetzt mit diesem Lied weitermachen, bevor wir dann das Abendmahl gemeinsam haben werden.
Stay, and I melt in your peace. It's all.